Stell dir vor, ein eiskalter, nebliger Berg in Niederbayern.
Der Gamskogel.
Genau. Die Feuchtigkeit kriecht dir buchstäblich in die Knochen. Unten am Fuß einer wirklich schroffen Klippe liegt ein toter Großbauer. Grotesk verdreht im nassen Herbstlaub.
Kein schöner Anblick.
Überhaupt nicht. Und ein paar Kilometer weiter unten im Tal, da steht ein peinlich sauber polierter schwarzer BMW X5. Dessen Besitzer hat eine geradezu fanatische Abneigung gegen jeden noch so kleinen Spritzer Schmutz.
Das ist wirklich ein herrliches Bild für den Einstieg.
Willkommen zu dieser neuen, tiefgehenden Quellenanalyse. Wir haben heute den Kriminalroman Tannbacher Totentanz von Andreas Wagner vor uns liegen. Und unsere Mission für diesen tiefen Einblick geht weit über die bloße Rekonstruktion eines raffinierten Mordes hinaus.
Absolut. Es geht um das große Ganze.
Richtig. Wir sezieren den Mikrokosmos dieses fiktiven bayerischen Dorfes Tannbach-Öd. Wir analysieren die bedrückende, traditionsbeladene Atmosphäre am Gschwendnerhof. Und, also, wir beleuchten die Brillanz eines sehr ungleichen Ermittlerduos, dessen Dynamik auf den ersten Blick eigentlich völlig unmöglich scheint.
Das Spannende an diesem Setting ist ja die Reibungsebene, die Wagner hier aufbaut. Wir bewegen uns permanent zwischen einer urigen, fast schon klaustrophobisch gemütlichen bayerischen Bauernstube.
Mit all den Gerüchen und Traditionen.
Genau. Und auf der anderen Seite haben wir diese unbestechliche Präzision eines modernen Forensiklabors. Darin spiegelt sich ja ein ganz klassischer Konflikt unserer Zeit wider.
Tradition gegen Moderne.
Ja, das unerbittliche Aufeinanderprallen von jahrhundertealter Tradition, tief verwurzelten familiären Erwartungen und eben einer hochmodernen, absolut rücksichtslosen Gier nach Profit.
Kartenmotiv.
Auf keinen Fall. Es ist ein soziologisches Pulverfass. Der Generationswechsel in der modernen Landwirtschaft erzeugt dort einen enormen psychologischen Druck.
Und genau dieser Druck manifestiert sich nirgendwo so deutlich wie am Gschwendnerhof. Das ist quasi das Gravitationszentrum unserer Geschichte.
Ein absoluter Vorzeigehof.
Richtig. Alles ist perfekt in Schuss. Die Dächer sind neu, die Maschinen sind modern. Der Hof ist komplett schuldenfrei. Geführt wird das Ganze vom 77-jährigen Patriarchen Georg und der 75-jährigen Matriarchin Maria.
Die beiden sind wirklich Institutionen.
Wenn du dir die Atmosphäre dort vorstellen willst, dann denk an eine fast schon erdrückende Form der Fürsorge. Das dient da eigentlich als subtiles Kontrollinstrument.
Das sieht man ja ganz stark an Marias Verhalten in der Küche.
Oh ja, sie wirbelt da herum und produziert regelrechte Berge von Rührei mit Speck. Oder diese legendären Dampfnudeln.
Mit einer perfekten Salzkruste.
Genau. Und die schwimmen dann in einem Meer aus hausgemachter Vanillesoße. Das wirkt nach außen hin wahnsinnig liebevoll, ist aber gleichzeitig eine emotionale Festung, aus der man nicht ausbrechen soll.
Und Georg wiederum nutzt absolut jede Gelegenheit, um seinem Sohn in den Ohren zu liegen.
Er verlangt unmissverständlich, dass der endlich sein, wie er es nennt, Polizeihobby aufgibt. Er soll seiner Pflicht nachkommen und den Hof übernehmen.
Dieser Sohn, Hauptkommissar Corbinian Gschwendner, alle nennen ihn nur Corby, ist eine psychologisch extrem spannende Figur. Er ist 45 Jahre alt, ein Hühne von fast 2 Metern und wohnt nach einer Strafversetzung aus München wieder tief in dieser familiären Umklammerung.
Im sprichwörtlichen Hotel Mama.
Genau da. Aber sein eigentliches Heiligtum, sein sicherer Hafen, ist interessanterweise nicht dieser Hof.
Nein, es ist sein Auto.
Sein geleaster Dienstwagen. Ein schwarzer BMW X5 mit teurer Sonderausstattung für alpines Gelände. Er verteidigt dieses Auto gegen den allgegenwärtigen bayerischen Schlamm, als ginge es um sein Leben.
Weißt du, das Auto ist für ihn wie so ein Astronautenanzug. Eine sterile, ingenieursgetriebene Blase, die isoliert ihn vor der dreckigen, chaotischen Realität seiner eigenen Wurzeln.
Das ist eine sehr treffende Analyse. Er sitzt in diesem klimatisierten Raum und versucht, den archaischen Dorfstrukturen zu entkommen, obwohl er physisch mittendrin steckt.
Jeder Kratzer im Lack ist für Corby eine Erinnerung an diese ländliche Hemdsärmlichkeit, vor der er eigentlich fliehen will. Und in diese, ja, testosterongeladene weißblaue Isolation platzt nun Polizeiobermeisterin Jette Hansen.
Ein fantastischer Kontrast. 29 Jahre alt.
Ursprünglich von der Insel Rügen stammend.
Eine waschechte Norddeutsche, strafversetzt ins bayerische Exil.
Sie ist extrem kühl, hochgradig analytisch, trägt eine maßgeschneiderte Uniform mit bügelscharfer Falte und hat praktischerweise auch noch den Schwarzgurt im Juju zu.
Dieser völlige Culture Clash zwingt die beiden natürlich sofort in eine explosive Dynamik.
Oh ja. Erinnerst du dich an ihren ersten gemeinsamen Einsatz am Tatort? Corby verlangte allen Ernstes von ihr, dass sie ihre schlammigen Dienstschuhe in einem eiskalten Gebirgsbach wäscht, bevor sie auch nur einen Fuß in seinen heiligen BMW setzen darf.
Ja, das ist Wahnsinn. Aber Wagner belässt es eben nicht bei diesem anfänglichen Klamauk. Diese anfängliche Skepsis wandelt sich recht schnell in einen tiefen, professionellen Respekt.
Weil sie erkennen, dass ihre völlig gegensätzlichen Methoden zwingend notwendig sind, um in diesem verschlossenen Dorf überhaupt zu ermitteln.
Wagner nutzt diese Extremkontraste auch wunderbar als literarisches Mittel. Nimm nur mal ihre Ernährungsgewohnheiten. Das ist ja nicht nur ein Running Gag.
Stimmt. Jette trinkt zur Beruhigung Fenchel Anis Kümmeltee aus einer Thermoskanne.
Das ist asketisch, funktional. Das spiegelt ihre sterile, reine Logik wider.
Und Corby? Der kann ohne eine triefende Leberkässemmel vom örtlichen Metzger natürlich mit süßem Senf gar nicht erst nachdenken.
Das ist schwer, ungesund, aber tief verwurzelt, genau wie sein Ermittlungsstil.
Sein intuitives Bauchgefühl und seine unersetzliche Ortskenntnis verschmelzen schließlich perfekt mit ihrer kühlen Analytik. Aber lass uns die beiden mal an die Arbeit gehen lassen.
Sehr gern.
Das Opfer in unserem Fall ist Matthias Obermeier. Im Dorf nur der Holzhias genannt. Ein Großbauer, der das ganze Tal dominiert und den buchstäblich jeder hasst.
Ein wirklich unangenehmer Zeitgenosse. Notorisch geizig, extrem herrisch.
Und er plant, mitten im Landschaftsschutzgebiet ein gigantisches Megaresort samt Hubschrauberlandeplatz aus dem Boden zu stampfen.
Dieser Mann wird nun tot am Gamskugel gefunden.
Diagnose: Genickbruch durch ein massives Schädel-Hirntrauma.
Wenn Kriminalbeamte an so einen Tatort kommen, arbeiten sie oft mit mentalen Modellen, oder? Um die Situation schnell einzuordnen.
Richtig. In diesem Fall greift sofort die sogenannte Unfalltrias. Das ist eine Heuristik bei der Polizei. Die besagt, wenn bestimmte Faktoren zusammenkommen, ist ein Unfall die mit Abstand wahrscheinlichste Ursache.
Und welche Faktoren sind das hier? Wir haben völlige Dunkelheit. Ein extrem unwegsames, steiles Gelände am sogenannten Jägersteig. Und die Toxikologie stellt beim Toten satte 1,85 Promille Alkohol im Blut fest.
Was ja ordentlich ist.
Für die ersteingesetzten Beamten ist der Fall damit eigentlich erledigt. Ein betrunkener Mann ist im Dunkeln abgestürzt. Solche Heuristiken sind im Polizeialltag überlebenswichtig, weil sie Zeit und Ressourcen sparen.
Aber genau hier zeigt sich die immense Gefahr des Bestätigungsfehlers, des sogenannten Confirmation Bias. Wenn Ermittler einmal diese Theorie im Kopf haben, neigen sie dazu, alle abweichenden Details unbewusst zu ignorieren.
Zum Glück schlägt Corbis Instinkte Alarm, weil er den Toten eben gut kennt.
Ihm fällt auf, dass das teure Smartphone und der pralle Geldbeutel des notorisch geizigen Hias fehlen. Ein Mann, der so extrem besessen von seinem Reichtum und Status ist, verliert diese Dinge nicht einfach bei einem Stolperer im Wald.
Genau das ist der erste Riss in der Theorie. Und noch entscheidender ist dann eine Entdeckung von Jette und Corby im weichen Moos, abseits des Weges.
Die Reifenspuren.
Sie finden tief eingedrückte Reifenabdrücke eines schweren E-Mountainbikes.
Und das ist wichtig, weil Hias Fahrräder zutiefst verachtet hat. Sein Mantra war immer: Warum strampeln, wenn man Diesel hat? Diese Spuren beweisen also zweifelsfrei, dass da jemand auf dem Berg gewartet hat.
Der endgültige Beweis, der die Unfalltheorie komplett pulverisiert, kommt dann aus dem Forensiklabor. Die Autopsie bringt eine unglaubliche toxikologische Sensation ans Licht.
Im Magen von Hias befand sich eine massive Dosis Ketamin.
Ketamethanest, um genau zu sein. Ein starkes Narkosemittel, das wird in der Tiermedizin häufig als Pferdebetäubungsmittel eingesetzt und es wurde oral eingenommen.
Ganz offensichtlich über seinen geliebten silbernen Flachmann, den er immer bei sich trug.
Diese Erkenntnis ändert die gesamte Natur der Tat. Hias wurde nicht in einem hitzigen, körperlichen Kampf den Berg hinuntergestoßen. Ketamin in dieser Dosierung führt zu einer vollständigen Dissoziation und Lähmung.
Das bedeutet, das Opfer war bei vollem Bewusstsein, aber motorisch komplett unfähig, sich zu bewegen.
Richtig. Er fiel nicht einfach. Und er wurde auch nicht im Affekt geschubst. Er wurde von der Klippe gerollt oder gestoßen, als er absolut wehrlos war. Das ist eine kalte, berechnende Hinrichtung.
Eine Hinrichtung, die aus einem ganzen Dorf voller Feinde plötzlich ein Dorf voller Mordverdächtiger macht. Jeder in Tannbach-Öd scheint ein Motiv zu haben, diesen Tyrannen loszuwerden.
Wagner legt hier meisterhaft falsche Fährten.
Lass uns die Verdächtigen doch mal durchspielen.
Das zeigt die Brillanz der Ermittlung. Verdächtiger Nummer 1 ist Xaver Obermeier.
Der eigene Bruder des Toten.
Ein grober, verbitterter Einsiedler.
Er hat Hias noch am Tag zuvor auf dem Dorfplatz vor unzähligen Zeugen mit einer Axt bedroht.
Und er hat geschrien, er würde ihn totschlagen. Es ging um einen erbitterten Landstreit. Und jetzt kommt das erdrückendste Beweisstück.
Der Fingerabdruck?
Auf dem Verschluss des vergifteten Flachmanns prangt glasklar Xavers Fingerabdruck. Wenn ich Ermittler wäre, würde ich sagen, Motiv, Waffe, Beweis, Fall gelöst.
Auf den ersten Blick absolut logisch.
Aber hier kommt das psychologische Profiling ins Spiel. Hätten Jette und Corby sich nur auf die physischen Beweise versteift, wäre der wahre Täter entkommen.
Warum passt Xaver nicht ins Bild?
Xaver ist ein extrem impulsiver Affekttäter. Seine Drohung mit der Axt war laut, öffentlich und völlig unüberlegt. Ein feigerer, minutiös geplanter Giftmord im Schutze der Dunkelheit. Womöglich noch mit einem modernen E-Bike.
Das passt überhaupt nicht zu ihm.
Das erzeugt eine massive kognitive Dissonanz zu seinem Charakter. Er kämpft mit offenem Visier.
Und der Fingerabdruck auf dem Flachmann?
Der stammte von einem früheren, handgreiflichen Streit. Da wollte er Hias den Flachmann einfach aus der Hand reißen. Physische Beweise brauchen eben immer einen verhaltenspsychologischen Kontext.
Das ist ein toller Punkt. Das bringt uns direkt zu Verdächtigem Nummer 2, Maximilian, dem Sohn des Toten.
Das komplette Gegenteil von Xaver.
Ein enterbter, etwas verweichlichter Performance-Künstler, der in München lebt. Und Jette und Corby können nachweisen, dass die Reifenspuren am Tatort exakt von seinem E-Bike stammen.
Der Dreck an seinen Reifen enthält sogar spezifische, seltene Pilzsporen, die wirklich nur oben am Gamskogel wachsen.
Maximilian bricht im Verhör auch extrem schnell zusammen. Er gibt zu, in der Mordnacht auf dem Berg gewesen zu sein. Aber er behauptet steif und fest, er sei in Panik geflohen.
Warum ist er geflohen?
Er sagt, er habe im dichten Nebel einen mysteriösen Schatten mit Walkingstöcken gesehen, der sich aggressiv mit seinem Vater stritt.
Maximilian ist ein Feigling, das steht völlig außer Frage. Aber die Kriminalistik lehrt uns, dass Feigheit nicht automatisch mit Mordlust gleichzusetzen ist. Und diese Beobachtung des Schattens leitet die Ermittlungen direkt zu Verdächtigem Nummer 3.
Pfarrer Hebel.
Ein Geistlicher als Mörder ist ein sehr klassisches Krimimotiv. Aber hier ist es hervorragend begründet. Hebel hatte einen massiven, existenzbedrohenden Streit mit Hias.
Der Großbauer wollte doch Kirchenland für die Zufahrt eines geplanten Resorts schlichtweg erpressen, oder?
Genau das. Und Hiebler war in der Mordnacht auf dem Berg. Das tut er zwar als spirituelle Routine ab, aber er trägt stets einen schweren Wanderstab bei sich. Der würde perfekt zu dem massiven Schädeltrauma passen.
Unter Druck gesteht auch der Pfarrer schließlich, am Tatort gewesen zu sein. Auch er sah den Kampf, auch er floh aus purer Angst, in die Sache hineingezogen zu werden.
Aber er bestätigt Maximilians merkwürdige Beobachtung. Da war eine sportliche Person mit zwei Carbon-Nordic-Walking-Stöcken. Die stieß in der Dunkelheit wie ein Fechter auf den wehrlosen Hias ein.
Und diese Carbon-Stöcke führen uns geradewegs zu Verdächtiger Nummer 4. Und hier wird es gesellschaftspolitisch hochinteressant, die Bürgermeisterin des Dorfes, Dr. Bridget Steinbichler.
Hias hatte sie in der Hand. Er hat sie massiv erpresst.
Er wusste von Schmiergeldern, die sie von einem Naturschutzbund angenommen hatte. Dieses Wissen nutzte er kaltblütig, um seine illegalen Baugenehmigungen für das Mega-Resort durchzudrücken.
Sie ist sportlich, sie läuft nachts regelmäßig ihre Runden am Gamskogel. Und zwar mit genau solchen Nordic-Walking-Stöcken.
Aber das eigentlich Perfide an der Sache ist die Herkunft des Giftes. Es stammt gar nicht vom Schwarzmarkt. Corby und Jette finden heraus, dass das verwendete Ketamin exakt aus dem Medizinschrank der Bürgermeisterin stammt.
Sie hatte es legal vom Tierarzt bekommen. Für die bevorstehende Hüftoperation ihres kranken Mopses.
Als sie damit konfrontiert wird, bricht sie zusammen und liefert ein Geständnis ab. Notwehr im Handgemenge, sagt sie.
Aber Moment, wenn sie gesteht, warum ist der Fall da nicht vorbei? Hier sehen wir, wie komplex und trügerisch Zeugenaussagen sein können. Ein Geständnis ist längst nicht immer die Wahrheit.
Sie deckt niemanden anderen. Sie versucht nur verzweifelt, den juristischen Schaden zu minimieren, richtig?
Exakt. Sie rechnet sich aus, dass man ihr eine Notwehrsituation eher abkauft als einen heimtückischen Giftmord, der lebenslange Haft bedeutet. Die Realität war viel banaler und feiger.
Was ist wirklich passiert?
Sie kam auf den Berg, um Hias ein letztes Mal ins Gewissen zu reden. Sie fand ihn aber bereits durch das Gift gelähmt vor. In blinder Panik nahm sie den Flachmann an sich, um jede Verbindung zu ihrem eigenen Medikament zu verschleiern.
Und die Stöcke?
Sie stieß mit den Stöcken nach dem hilflosen Mann, nur um zu sehen, ob er noch reagiert. Und dann rannte sie davon. Sie hat ihn nicht in den Abgrund gestoßen und sie hat ihn definitiv nicht vergiftet. Jemand anders hatte Zugang zu ihrem Gästebad. Jemand, der das Tiernarkotikum lange vor der eigentlichen Tat unbemerkt stehlen konnte.
Das ist ein faszinierendes psychologisches Problem für unsere Ermittler. Da oben auf dem unwirtlichen Berg tummelten sich in dieser Nacht fast ausschließlich Zeugen und Feiglinge, die weggelaufen sind.
Der Pfarrer, der Sohn, die Bürgermeisterin.
Wenn sie alle nur zugesehen haben, den Toten fanden oder aus Angst vor Entdeckung schwiegen, wer zum Teufel hat dann die Fäden gezogen? Wer hat dieses Gift so präzise dosiert und verabreicht?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir den Tatort auf dem Berg verlassen. Wir müssen uns wieder in die klaustrophobische Enge der Dorfhierarchie begeben. Wir müssen uns die eigentliche Tatwaffe genauer ansehen. Den Flachmann.
Hias war ja ein zutiefst paranoider Mensch.
Er vertraute wirklich niemanden. Er ließ diesen Flachmann, aus dem er ständig trank, nie aus den Augen. Es gab in seinem gesamten Leben nur eine einzige Person, die diesen Flachmann jeden Morgen völlig unbehelligt in den Händen hielt.
Um ihn mit Schlaps aufzufüllen.
Genau, seine Ehefrau Vroni.
Das ist der Moment in der Quelle, wo man wirklich den Atem anhält. Die graue Maus. Vroni hat 30 Jahre lang das schweigende, völlig unterdrückte Opfer gespielt.
Und hier zeigt die Quelle wunderbar dieses reale psychologische Phänomen der systemischen Unterdrückung. Ermittler übersehen die leisen, duldenden Ehepartner oft völlig, weil sie keine offene Aggression zeigen.
Aber Vroni hat das Ketamin aus dem Haus der befreundeten Bürgermeisterin gestohlen. Und sie hat es ihm an jenem Morgen mit stoischer Routine in den Schnaps gemischt. Es war ein klassischer, eiskalt servierter Tyrannenmord. Ausgeführt am heimischen Küchentisch, weit weg von der Dramatik der nächtlichen Klippe.
Ein Tyrannenmord, ja. Aber Vroni besaß weder das strategische Wissen noch die kriminelle Energie, ein solches Komplott völlig allein zu orchestrieren. Sie war nur das ausführende Werkzeug.
Wer war das Mastermind im Hintergrund?
Der wahre Schock ist Dr. Thomas Hingel, der hochangesehene Notar des Dorfes. Und an diesem Punkt verlassen wir die Ebene des einfachen Dorfkrimis komplett. Wir betreten die Welt der organisierten internationalen Kriminalität.
Wie passt der Notar da rein?
Hingel hat seine Position systematisch missbraucht. Er fungierte als Treuhänder für ein russisches Verbrechersyndikat. Das Solzewo-Syndikat. Über eine unauffällige Briefkastenfirma namens Vostok Invest hat er Millionen an Schwarzgeld gewaschen. Solche ländlichen Strukturen sind für internationale Syndikate oft höchst attraktiv, weil sie unter dem Radar der großen Finanzaufsichten operieren.
Verstehe. Und Hias war quasi der nützliche Idiot für Hingel?
Exakt. Hingel brauchte den gierigen, landhungrigen Hias lebend. Er nutzte ihn als Strohmann, um eine dubiose Immobilienstiftung zu gründen. Da sollte das gewaschene Geld gebunkert werden. Das geplante Mega-Resort war nichts anderes als ein gigantisches Geldwäscheprojekt.
Aber die Dinge gerieten außer Kontrolle.
Hias wurde misstrauisch. Er drohte, das Konstrukt auffliegen zu lassen. Gleichzeitig forderte das russische Kartell ungeduldig seine Millionen zurück. Hingel geriet massiv unter Druck.
In seiner Panik hat er dann die ohnehin verzweifelte Vroni instrumentalisiert. Er flüsterte ihr den Giftmord ein, versprach ihr Freiheit, half ihr bei der Beschaffung von Informationen.
Und nach dem Mord vernichtete er sofort Hias Testament und jagte schließlich Maximilian, den letzten rechtmäßigen Erben. Hingels Ziel war es, sich als alleiniger Nachlassverwalter alles unter den Nagel zu reißen. Er musste das Kartell auszahlen, um seine eigene Haut zu retten.
Was für ein Abgrund. Und das führt dann zu einem Finale, das eher an einen Action-Thriller erinnert als an einen bayerischen Heimatroman. Hingels Fassade bröckelt komplett. Er schießt kaltblütig auf Corby, als dieser versucht, den jungen Maximilian zu beschützen.
Dann folgt diese irre Verfolgungsjagd durch die alten, vergessenen, unterirdischen Versorgungstunnels des Obermeierhofs.
bis plötzlich die russischen Söldner des Syndikats leibhaftig in Tannbachöd auftauchen. Schwer bewaffnete Profis, die ihr Geld von dem betrügerischen Notar zurückholen wollen.
Corby, Jette und ironischerweise auch Hingerl selbst müssen durch das gefährliche, dichte Moor des Tals fliehen. Sie werden im letzten Moment von einem kauzigen alten Wilderer gerettet, dem Sumpfsepp. Der blinkt sie auf seinem flachen Kahn in Sicherheit.
Diese Flucht gipfelt dann in einer regelrechten Belagerung des Gschwendnerhofs. Die Söldner wollen Hingerl und greifen das Herzstück der Familie an.
Aber sie unterschätzen die archaische Wehrhaftigkeit dieses Mikrokosmos gewaltig.
Das ist so großartig beschrieben. Der alte Georg Gschwendner steht in Unterwäsche da und verteidigt sein Heim mit einer antiken Jagdflinte. Maria nutzt alles, was ihre Küche an schweren Pfannen hergibt, als Waffe.
Jette bringt ihre Jujutsu-Fähigkeiten voll zum Einsatz.
Und Corby nutzt seine schiere Masse und seine Ortskenntnis. Gemeinsam schlagen sie diesen hochgerüsteten Trupp tatsächlich in die Flucht.
Und das Schicksal des brillanten, manipulativen Notars Hingerl.
Das ist purer, großartiger Schleppstick. Er flieht während des Chaos in absoluter Panik vom Hof, stolpert über die Felder und wird ironischerweise vom örtlichen Postboten Alois aufgelesen.
Der in seinem völlig verrosteten, gelben VW-Caddy sitzt.
Genau. Er hat zufällig eine alte Schrotflinte auf dem Schoß liegen und fährt den schockierten, ehemalig so mächtigen Notar direkt zur Polizeiwache. Er liefert den Kopf dieses internationalen Geldwäscherings einfach ab wie ein falsch frankiertes Paket.
Wenn wir all diese Ebenen jetzt zusammenführen, die Zeugenaussagen, die forensischen Berichte, die psychologischen Profile und dieses unglaubliche Finale, dann kristallisiert sich der wahre Wert dieser Analyse heraus.
Und der wer?
Wagner zeigt uns extrem eindrucksvoll, wie gefährlich es ist, sich auf Oberflächen zu verlassen. Hinter der idyllischen Fassade eines bayerischen Dorfes und hinter scheinbar simplen, fast schon komödiantischen Milieustereotypen können hochkomplexe, brutale Verbrechen lauern.
Der griesgrämige Bauer ist eben kein einfacher Schläger. Der korrupte Notar wäscht Millionen für die Mafia. Und die duldende Hausfrau ist eine eiskalte Giftmischerin.
In Tannbachöd ist absolut nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint.
Das ist der entscheidende Punkt, den du, lieber Hörer, aus dieser Geschichte mitnehmen solltest. Es geht im Kern um unsere eigenen alltäglichen kognitiven Verzerrungen. Wie oft stecken wir in unserem Leben Menschen vorschnell in bequeme Schubladen?
Wir unterschätzen Situationen völlig, weil wir glauben, die Protagonisten durchschaut zu haben.
Wir sehen den lauten, groben Typen und halten ihn für die größte Gefahr. Wir sehen die leise Person im Hintergrund und trauen ihr nicht die Kaltblütigkeit zu, das System zu stürzen. Wir sehen den feinen, studierten Experten im Anzug und vermuten in ihm die absolute Seriosität.
Nicht den skrupellosen Strippenzieher, der alles ins Chaos stürzt.
Diese Geschichte ist eine brillante Mahnung, dass wir viel öfter hinter die Kulissen, hinter den sauberen, polierten Lack unseres eigenen Umfelds schauen müssen. Ganz genau wie bei Corbys BMW.
Eine Mahnung, die auch unterstreicht, wie unerlässlich es ist, verschiedene Perspektiven und Expertisen zu kombinieren. Weder Corbys isolierte lokale Intuition noch Jettes rein analytische Distanz hätten allein ausgereicht.
Nur durch die Synthese dieser Gegensätze konnten sie diesen dichten Nebel aus Lügen, kognitiven Fehlurteilen, verbrannten Testamenten und falschen Geständnissen durchdringen. Bevor wir dich für heute verabschieden, möchte ich dir noch ein letztes, herrlich provokantes Detail aus unserer Quelle mitgeben. Etwas, worüber du selbst weiter nachdenken kannst.
Da gibt es nämlich noch einen Twist, ganz am Ende.
Richtig. Ganz am Ende der Geschichte, als der Fall gelöst ist, der Notar in der Zelle sitzt und Corby und Jette sich in der warmen Küche endlich auf ein paar wohlverdiente salzige Dampfnudeln freuen wollen, klingelt das Telefon. Oben im Eis des Gamskogels, das durch einen Wetterumbruch leicht geschmolzen ist, wurde plötzlich sogenanntes Nazi-Gold gefunden.
Und im selben Moment tauchen im Tal riesige schwarze Geländewagen mit unbekannten Kennzeichen auf.
Ein völlig neuer historischer Abgrund tut sich auf. Was passiert eigentlich, wenn die dunkelsten, am tiefsten begrabenen Kapitel der Geschichte plötzlich sehr physisch in unserem beschaulichen, sicheren Alltag auftauchen? Ein faszinierender Gedanke, den du heute mit in den Tag nehmen kannst. Wir hören uns bei der nächsten Analyse.